Ja, weiter geht's im zweiten Teil mit dir, Frank. Mhm. Wir sind wieder hier. Und wir haben ganz viel über VR geredet. Olli, du auch. Du bist auch
wieder da. Ich bin auch wieder da, ja, bei Österreichs größten Bildungspodcast. Ich bin aus Hamburg. Ja, es ist wirklich so Prato. Egal.
Egal, das ist ein anderes Thema. Wir haben ganz viel über VR geredet, was schon alles passiert ist und wie es gelaufen ist. Und im Endeffekt wollen wir jetzt so ein bisschen in die Tüte spinnen und schauen, was ist alles möglich. Ne? Wir haben ja beim letzten Mal haben wir darüber geredet, dass ich dann einfach durch die Stadt laufen kann und ich gucke mir Wohnungen an. Wann wird das passieren?
Mhm. Also das wird sogar relativ schnell passieren.
Oh, wir machen das schon. Ja.
Da gibt es so kleinere Firmen in dem Bereich, ich weiß nicht, ob man die hier nennen darf, aber die sozusagen hier in Hamburg diese Domäne für sich schon sozusagen beansprucht haben und das auch wirklich cool machen. Ja. Aber also das wird sehr, sehr schnell passieren. Ja. Also ich gehe davon aus, dass innerhalb der nächsten 2 Jahre es problemlos möglich ist, sich so eine 360-Grad-Kamera in eine Wohnung reinzustellen und sich dann remote mit einem Head-Mounted-Display da einzuloggen und diese dann zu beobachten. Ja. Und da gibt es schon erste Ansätze. Ich weiß nicht, ob es schon kommerziell verfügbar ist. Das weißt du wahrscheinlich sogar besser.
Du kannst natürlich, also gerade diese 360-Grad-Kameras, die kriegst du ja inzwischen schon beinahe von der Stange. Also die sind ja jetzt in den letzten Jahren wirklich marktfähig geworden. Natürlich gibt es ja unterschiedliche Lichtfeldkameras und Lichtfeldkameras. Da wird es dann richtig teuer. So Lichtfeldkameras, das heißt einfach, dass du dann auch noch einen gewissen, ja, du kannst das.
Du hast einen gewissen Bewegungsspielraum, ja. Also typischerweise bei so 360-Grad-Kameras ist es so, ich kann mir wirklich dann in der VR nur von dieser einen exakten Position, wo die Kamera steht, die Welt anschauen.
Genau, stehe ich mir in die Mitte des Zimmers und dann kann ich einmal rumdrehen.
Ich kann mich nur drehen. Ich kann mich also nicht in
statisch.
Sobald ich mich jetzt irgendwie 2-3 Meter nach vorne bewegen würde, wird das einfach nicht mehr funktionieren, weil ich von da kein Bild habe. Ich habe nur das Bild von da, wo die Kamera ansteht. Ne? Und diese Lichtfeldkameras heben halt oder kriegen halt deutlich mehr Informationen noch, was die räumliche Tiefe sozusagen angeht. Das heißt, ich habe zumindest so ein bisschen die Möglichkeit, mich hier zu bewegen, aber auch nicht vollständig.
Ist auch unnatürlich, also weil ich habe, wenn ich eine Wohnung besichtigt habe, bin ich ja nie in die Mitte des Raumes gegangen, habe mich dann einfach gedreht.
Was du natürlich machen kannst, du kannst dann deinen Staubsauger-Roboter das Ding mal ankleben, ja, und dann lässt du den 2 Tage durch die Wohnung fahren, dann hat er das alles gescannt, ja. Okay. Und dann lässt du das Bild zusammenrechnen. Das ist dann noch ein bisschen aufwendiger, damit das dann auch alles...
Ja. Aber wird das auch bei WG gesucht und so ein Thema werden können?
Bestimmt. Ne? Ja. Also wenn man sich anschaut, wie im Moment ja schon Immobilien-Webseiten ihre sozusagen Wohnungen irgendwie da inserieren, dann habe ich halt Fotos auf jeden Fall von verschiedenen Räumen. Manchmal haben die so Panoramabilder oder auch so
360-Grad-Bilder.
Genau. Also das wird definitiv kommen. Ja? Und das ist auch für die vollkommen klar, dass das hochgradig relevant wird. Also als ich nach Hamburg gekommen bin, das ist halt ein Riesentask, eine Wohnung zu finden. Ja? Man kennt die Stadtteile nicht.
Ja, genau.
Fährt man halt irgendwie eine Stunde lang durch die Stadt, um sich eine Wohnung anzuschauen, kommt dann irgendwie rein, merkt eigentlich sofort nach 10 Sekunden, die Wohnung ist es nicht. Trotzdem hat man eine gewisse Höflichkeit mit dem Immobilienmakler, schaut sich irgendwie alles an und diskutiert ein bisschen. Und da kann man sich halt am Tag irgendwie 2-3 Wohnungen anschauen. Ja?
Genau.
Und ich kriege halt online auch nicht diesen Eindruck von der Wohnung, wie es tatsächlich ausschaut. Ich habe halt so ein paar Fotos, die kann mich durchklicken. Mir fehlt aber diese Relation, wie komme ich von dem Raum in dem Raum, wie groß ist der Raum, passt da irgendwie mein Bett rein, passt da meine Couch rein und so weiter. Und dafür ist vorher natürlich einfach perfekt. Ich setze das Display auf, bin in dieser Wohnung, kann theoretisch auch meine Möbel einfach mal platzieren und gucken, ob die da irgendwie reinpassen.
Das ist ja so IKEA-Style, die machen das auch.
Genau, die haben so eine Anwendung, wo ich sowas bauen kann, ne? Aber eben halt nicht, IKEA macht es halt sozusagen, ich muss halt meine Wohnung dann irgendwie mal abfotografieren, da setze ich die dann rein. Also,
aber wie cool wäre das, wenn das einfach so, du gehst einfach hin und sagst, hier, das ist meine Wohnung und dann kannst du dir das, das wäre ja auch geil in 3D, ne? In VR. In
Stereo und VR, 3D, das wird sicherlich passieren und da bin ich, das wird sehr, sehr schnell passieren.
Also ich glaube immer noch den Unterschied, ob du halt eine Wohnung abfilmst, die da ist oder eine Wohnung baust, die noch nicht da ist. Also das ist natürlich wesentlich aufwendiger, weil du dann wirklich programmieren musst und gestalten musst. Und so weiter. Da ist wesentlich mehr Arbeit drin. Aber irgendwann wird halt jeder mit so einer 3D-Kamera durch die Wohnung laufen, gerade die Makler. Ne? Die wollen den Leuten natürlich auch irgendwie mehr bieten. Das ist für die kein Aufwand. Die investieren einmal, dann haben sie eine Kamera und nehmen halt die Wohnung auf. Das passiert ja teilweise schon. Hm. Und das ist ja auch nicht wirklich virtuelle Realität. Das ist ja, das kann man sich ja auf einer virtuellen Realitätsbrille anschauen, aber im Grunde ist es ja nur ein Bild, also oder ein Film, den ich mir anschaue. Ne?
Ja, krass.
Ja. Oder schön ist eben genau, wenn ich diese 3D-Daten habe, ich kann sie mir entweder in VR anschauen, ich kann sie mir auch auf dem mobilen Gerät anschauen, am Desktop, auf meinem Laptop. Das kann ich dann sozusagen auf beliebige Technologien eben skalieren.
Und ist das so ein Thema, was am schnellsten kommt? Oder glaubst du, es gibt noch was schneller da sein?
Also ich glaube, Architektur ist eben ein Bereich, der sehr, sehr schnell kommen wird. Wir beobachten jetzt schon Games, also im Spielbereich. Da habe ich natürlich durch solche Technologien auf einmal auch neue Spielmechaniken, die interessant werden, wo ich durch Kopfbewegungen auf einmal was erkunden muss, was bisher nicht möglich war. Also die sind sozusagen jetzt auf diesem Zug und das sind sozusagen jetzt die ersten Early Adapter, die halt versuchen, die Killer-Applikationen für VR jetzt zu entwickeln.
Boah, das ist auch geil, ne?
Und, ne, also gerade jüngst, letzte Woche auf mich zugekommen, die Erotikindustrie will ein Vermarktungstool für ihre VR-Content also für ihren 360-Grad-Content.
Ja, also das ist auch, also es gibt sozusagen noch zwei Bereiche, die auch richtig groß sind. Das eine ist Social VR, also sowas, wo ich in Kommunikation irgendwie treten will. Das ist das, was Facebook halt, ne? Die haben Oculus für 2,3 Milliarden, die wollen das als Kommunikationstool benutzen. Und genau wie du sagst, Oliver, die Pornobranche, Sexbranche, ja, also da ist garantiert, muss man auch überlegen, da ist einfach sehr, sehr viel Geld. Solche Displays eignen sich, ja, das sind quasi Personal Displays, das, was ich sehe, sieht kein anderer, ja, das heißt, da kann ich mir theoretisch mal einen Pornofilm im Flug anschauen oder im Zug oder was auch immer, ja. Die haben da immer gewitzelt, ja, dass die Sexbranche sozusagen, da ist das meiste Geld und das ist die Killer-Applikation für VR. Das Problem ist Hygiene, ja, wenn man mal ehrlich ist. Wieso? Also ich habe diese Technologie irgendwie, die kann ich jetzt verwenden, ja, aber ich muss irgendwie sozusagen nachher die Dinger irgendwie sauber kriegen. Da hängen irgendwie Kabel um mir herum. Also das ist was, was jetzt sozusagen ein großes Problem ist.
Hast du den Suit von diesem Japaner gesehen? Oder,
ja.
Was ist das für ein Suit? Der hat so einen Anzug gebaut und... Das müsst ihr euch im Netz angucken. Am 1. April diesen Jahres wurde ein Bild aus Japan online gestellt mit so einem Ganzkörper-VR-Anzug, mit dem man halt einschlägige Filmchen schauen kann. Sieht ganz witzig aus. Vielleicht stellen wir das mal auf
unsere Facebook. Also nicht nur, weil ich habe ja auch mal ein VR-Porno mir aus Testzwecken natürlich nur, um das zu verstehen.
Ich kenne das, ich habe das bisher noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht genau, wovon ihr sprecht.
Ja, ich erkläre es dir jetzt. Nein, aber da sitzt du einfach und kannst da links und rechts schauen. Das heißt, die Person ist statisch. Und der Japaner... Der hat sich dann auch noch bewegt dann, oder wie?
Na, du kriegst halt sowas wie einen Ganzkörperanzug, du musst halt einmal überziehen und was du dann hast, ist sozusagen vibrotaktiles Feedback. Dann gibt es dann eben so sozusagen Vibrationen, die dann je nachdem, wo du in der virtuellen Welt berührt bist, auch dann sozusagen nicht am echten Körper berührt.
Nein.
Aber ich sag
ja, das ist ja richtig strange.
Ja.
Und okay, jetzt weiß ich auch, was du mit Hygiene meinst, weil das Ding, was ich auch probiert habe, ich gesagt, ja, okay, die Brille ist ja noch weit genug weg. Das ist ja, okay, jetzt macht Sinn. Ja, okay, der Ganzkörperanzug, der...
Den muss ich irgendwie auch wieder sauber machen und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe sowas wie so einen Entertainment-Park, wo ich dann hingehe, mir so eine Brille aufsetze, so einen Anzug anziehen muss, den haben dann vielleicht 12 Leute vorher getragen und...
Nein. Und das wird auch strange, wenn du das in der Wohnung machst und jemand kommt rein.
Spätestens da ist der Moment.
Jetzt gehen wir wieder in den seriösen Bereich. Gar nicht, hey, super.
FSK 18, Ende.
Das passt immer. Genau. Nee, aber du, wir waren ja neulich auf einem Vortrag, also zusammen auf dem Podium mehr oder weniger, und da hattest du drüber gesprochen, dass man kann ja im Kreis gehen und trotzdem denken, dass man geradeaus geht.
Ja, das ist ein Forschungsbereich, mit dem wir uns seit ein paar Jahren beschäftigen, wird von der deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Da geht es eben darum, dass wenn ich mich natürlich jetzt durch so ein Stadtmodell, Architekturmodell bewegen will, ist das in der Regel größer als mein Wohnzimmer. Ja, ich habe im Wohnzimmer meine 3x3 Meter, Hamburg ist halt ein bisschen größer. Aber was passiert jetzt, wenn ich trotzdem durch Hamburg gehen will, in so einer Form, also mit der Brille auf? Und wir haben eben verschiedene Untersuchungen gemacht mit der Psychologie zusammen, wo wir eben geguckt haben, können wir Leute eigentlich in der realen Welt, im Wohnzimmer, im Kreis laufen lassen mit so einem Display, während sie glauben, in der virtuellen Welt echt geradeaus zu laufen. Mhm. Und was wir eben herausgefunden haben, ja, im Wohnzimmer wird es nicht klappen, aber wenn ich so ein, sag ich mal, so eine Sporthalle in etwa habe, 20x20, 30x30 Meter, da kriegen wir das halt hin. Also da ist dieser visuelle Eindruck von ich laufe geradeaus in der virtuellen Welt so dominant, dass ich nicht mitkriege, dass ich in der realen Welt im Kreis laufe.
Ach krass. Dein Blick zu mir ist.
Ja, aber dann kann ich ja nur gerade auslaufen, nicht? Wenn ich dann rechts abbiege.
Nee, das kriegen wir schon hin. Also okay. Wir haben das untersucht für gerade auslaufen. Wir haben Rotationen auf der Stelle. Ich kann sozusagen alle möglichen Bewegungen manipulieren. Also wenn du in der virtuellen Welt oder in der realen Welt 3 Meter geradeaus läufst, können wir halt gucken, können wir dich in der virtuellen Welt 4 Meter laufen lassen, ja, oder vielleicht auch nur 2,50 Meter, ohne dass du es merkst, ja, und da gibt es eben gewisse
Abweichungen,
in denen du das nicht mitkriegst und insofern
rechnet er dann rum und sagt, okay, da hinten ist die Wand, da muss ich ihn wieder umdrehen lassen.
Genau, das ist genau die Idee, also wenn wir mitkriegen, du rennst quasi auf eine Wand zu in der realen Welt, sorgen wir einfach dafür, dass du dann genau den Bogen machst und wieder zurück in die Mitte des Raumes halt
läufst. Auf einmal kommt da ein Haus, was da nicht ist.
Das sind so Tricks, mit denen man das machen kann, ja. Also wir können dich ablenken, wir können in der virtuellen Welt, hupt's halt irgendwo, das kommt ein Auto oder da geht eine Tür auf einmal irgendwie auf. Aber wir können auch das
sehr... Du Japaner mit einem Ganzkörperanzug.
Genau, da guckst du mal.
Ja, läufst hinter dem Meer.
Hat das Phänomen einen Namen? Es kann gut sein, dass der eine oder andere dazu vielleicht was lesen möchte. Habt ihr da irgendwas?
Ja, genau. Also bei uns auf der Webseite finden sich alle Publikationen von uns. Das ist auch eine Idee natürlich der Wissenschaft, dass
wie
es
zugänglich
ist. Das ist hci.informatik.uni-hamburg.de.
Genau.
Machen wir die Shownotes.
Also da gibt es ganz viele Videos, die Projekte sind da vorgestellt und auch die wissenschaftlichen Arbeiten.
Aber ist das nicht so eigentlich so ein Grundgedanke für so ein Holodeck? Davon träumen ja alle, ja? Dass sie sagen, okay, ich habe halt nur in meinem Raumschiff begrenzten Platz und jetzt lasse ich halt alle im Kreis laufen und alle denken, sie sind gerade den Strand lang gejoggt.
Ja. Klar, ne? Also das ist, was sozusagen die Idee da ist. Ja? Ich möchte es möglichst natürlich haben und das ist eben durchgehen. Ja? Im Moment haben wir halt das Problem, dass ich diesen beschränkten Bereich habe. Ja? Es gibt allerdings auch Hardware-Technologien, die das versuchen zu lösen. Also wenn man sich vorstellt, so ein Laufband einfach, das man aus dem Fitnessstudio kennt, so das setze ich halt auf, da laufe ich halt. Problem ist sozusagen, genau, es ist linear. Das heißt, wenn ich mich drehe, falle ich halt runter. Es gibt aber auch so omnidirektionale, die halt einfach bestimmen, in welche Richtung ich mich bewege und dementsprechend sich genau in die umgekehrte Bewegung mich dann zurückbewegen immer. Das heißt, immer wenn ich mich im realen Raum bewege, würde ich mich ja eigentlich meine Position verändern und die sorgen dafür, dass ich die Position gar nicht verändere.
Das ist wie mit der Tastatur bei der Konsole, wo ich ja auch lerne, wenn ich nach links drücke, kommt die Person links. Also eigentlich ist das Gleiche. Ich würde dann einfach...
Also ich referiere da eigentlich immer ganz gerne drüber, weil es sind ja eigentlich die Gamer, ne? Also die haben damit angefangen. Es sind so Counter-Strike-Spieler, die haben...
Ja,
das damit ist geil, wird das,
ja.
Die haben dann so eine VR-Wumme in der Hand, haben das Bandset auf und rennen halt genau in so einem Laufstall rum, ja? In so einer Omni, in so einer riesengroßen Bratpfanne. Oder Vox, so sieht das so ein bisschen aus. Und tigern die dann durch die Gegend. Und Gamer hat man ja schon im Kopf, dass die da vielleicht manchmal ein bisschen untersetzt sind und hinter dem PC hängen, ja, und sich nicht so viel bewegen. Aber in Zukunft werden einfach, es wird einfach so sein, die Fetten von heute werden die Fitten von morgen sein. Ne? Die Fetten werden die Fitten sein, so. Das wird kommen.
Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Ich würde mir auch wünschen, dass das so ist, ja, aber aus den Erfahrungen mit anderen Technologien muss man sagen, die Gamer sind sehr, sehr clever darin, ihren körperlichen Aufwand zu reduzieren, um trotzdem maximale Punkte zu holen. Sehr schön war das bei der Wii zu sehen. Also wenn wir uns erinnern, das war dieses Gerät, was ich in die Hand nehme, wo ich so Tennis spielen kann oder halt boxe und damit rumschlage. Die Leute haben sehr, sehr schnell gecheckt, dass dieser Sensor, der da drin ist, ein IMU nennt sich das, auch reagiert, wenn ich das nur mit dem Handgelenk mache.
Nein.
Und auf einmal sozusagen ist bei dem Tennis, was ursprünglich mit sehr großen Bewegungen, wo ich halt rumhantiert habe, nachher sozusagen der Gamer, der eigentlich so gespielt hat, war der, der gewonnen hat. Insofern, die sind eigentlich sehr clever, ihren Aufwand zu reduzieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch in ähnlicher Form mit diesen Laufbändern irgendwie
passiert. Ich hatte mal einen Kumpel, der hatte auch so eine Wii und beim Bowling, ne? Und der wusste halt genau, wie er, also der hat irgendwann herausgefunden, wenn ich diese Bewegung mache, räume ich alle ab.
Ja.
Das hat Spaß gemacht, gegen den zu spielen. Der wie immer so, tück, alle abgeräumt.
Ja, ja. Vorher war die Motivation da 3 Schritte.
Mit ja, genau. Ja, also so weiter. Ich stand daneben, ne? Genau. 3 von ja, ja, 10 oder 9, wie viel sind? Keine Ahnung. Wie viel sind es? 9 oder 10?
Ich glaube, es hängt genau davon ab, ob du bowlst oder kegelst.
Oh,
Bowling ja, ist, glaube ich, ich weiß nicht wie rum. Das eine waren 10, das andere waren 9.
Ach, guck mal, ich beides richtig.
Was ja auch immer mitschwingt mit VR ist Augmented Reality. Wie siehst du da? Also wie ist das Verhältnis zu von den beiden? Was wird eher vom Markt adaptiert und akzeptiert?
Ja. Also im Moment ist es leichter, VR zu machen, ja? Weil VR habe ich halt, ich muss mich nicht mehr um die reale Welt kümmern. Ich zeige irgendwie eine komplett virtuelle Welt und da ist halt auch egal, ob die Bewegungen jetzt genau passen, weil ich bin vollständig in der virtuellen Welt. Bei AR, erweiterte Realität, Augmented Reality, ist es eben so, ich habe immer eigentlich beides gleichzeitig und deshalb, ich muss auch beides exakt an der gleichen Stelle irgendwie darstellen können. Also meine virtuelle Information muss exakt auf der realen Position dargestellt werden. Im Moment ist es so, wenn ich jetzt Bewegung habe, fängt das an so ein bisschen rumzuschlirren und ich merke halt, die virtuellen Objekte sind halt nicht wirklich exakt an dieser Stelle, wo sie in der realen Welt wären, sondern die sind halt ein bisschen drüber, drunter und bewegen sich. Insofern ist AR technologisch einfach viel, viel schwieriger. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt die HoloLens, kommt jetzt irgendwie raus, also kann man sich bestellen, die Space Meta Glasses sind jetzt verfügbar. Also da gehe ich auch davon aus, dass in den nächsten 5 Jahren Technologie ist, die zumindest dann von ihrer Qualität vergleichbar ist mit dem, was wir jetzt in VR haben.
Ach krass. Wenn man so mit dem Mittelstand redet, also wir sind ja auch IT-Dienstleister und dann halt über das Thema VR redet, dann geht das immer relativ schnell in Richtung Augmented Reality. Mhm. Na, also da ist die Vorstellungskraft einfach höher, halt irgendwelche virtuellen Elemente dann in die Realität zu mappen. Mhm. Die Leute halt auf jeden Fall ja, haben mehr Kreativität, aber obwohl die Themen selber sehr abstrakt sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel für den Hafen ein großes Visualisierungsmodell für Datenströme gebaut. Mhm. Ein super abstraktes Thema, aber dafür ist der Mittelstand dann schon unter die Konzerne empfänglich.
Ja, ich finde auch, das Projekt zeigt eben auch insbesondere so die Stärken von der AR, weil diese Datenströme, das ist halt was ich sonst nicht sehen kann. Ja, ich kann das nicht anfühlen und ich kann das nicht greifen. Also ich sehe kein WLAN oder Wi-Fi oder LTE, aber das kann ich eben durch solche Technologien auf einmal zeigen und auf einmal was sichtbar machen, was ich eben in der Realität eigentlich nicht sehen würde. Insofern sind das natürlich immer ganz spannende Projekte auch an der Stelle.
Aber was wäre so ein Beispiel? Also ich bin irgendwo im Lager, ist das einzige Beispiel, was mir jetzt einfällt. Ich bin im Lager und ich sehe, keine Ahnung, hier ist die Schraube XY, da habe ich noch 5000 Stück von, so und so viele Bestellungen sind noch offen, Bestelldauer beim Großhändler wieder 12 Tage, keine Ahnung, ist das Praktischste für die Wirtschaft?
Oder? Stell dir doch mal vor, du nimmst einen IKEA-Schrank mit nach Hause.
Ja, genau.
und du setzt dir eine Brille auf. Idealerweise sind die Brillen dann auch irgendwann ein bisschen kleiner und günstiger. Die setzt du dir auf und dann wird eingeblendet, wie du diesen Schrank zusammenbaust, Schritt für Schritt. Also praktisch in deine Realität wird eingeblendet, welches Teil du als erstes nehmen musst. Dann wird auch immer ein kleines Häkchen dran gemacht, wenn du es richtig gemacht hast. Das kannst du richtig als Spiel verpacken. Ja, du kannst dann sagen, okay, hey, du hast jetzt einen Score, du hast in sehr kurzen Zeit diesen Schrank. Du warst der schnellste von 20 Leuten, die den heute aufgebaut haben.
Ja, das ist wackelig, aber schön. Ja,
das kannst du dann gleich bei Facebook online packen und dann sagen alle, ey, du bist der super, das ist Gamification und du hast dann halt, du lernst dein Auto reparieren.
Ja, wie cool ist das denn? Vor allem hast du ein Ziel, ne? Und es macht dann auf einmal Spaß.
Und du kippst dann das Kühlwasser auch in die richtige Öffnung beim Motor.
Ja. Und der fährt danach auch noch.
Ja, und nicht ins Ölfach.
Wo bis dahin haben wir alle Elektroautos.
Oder? Aber das Beispiel, finde ich, zeigt ganz schön auch genau diesen Paradigmenwechsel. Ja? Das ist das Gleiche, wo ich Maus und Tastatur in sehr indirekter Art und Weise benutzt habe. Also ich schiebe meine Maus in meine Hand, aber steuere einen Mauscursor, der ganz woanders ist. Ja? Und in der VR ist es halt eher so, ich nehme da meine reale Hand und packe da die Daten an, wo sie sind. Das Gleiche habe ich bei IKEA, wenn ich sozusagen diese Maps habe, diese Karten, die mir halt sagen, was ich als nächste Schritte machen muss, die sind halt indirekt. Ja? Die halte ich halt irgendwie und muss dann zu meinem Schrank gehen und irgendwie eine Transformation machen, wie die Schraube muss also jetzt da rein und das versuche ich dann am echten Objekt zu machen. Bei AR sehe ich es halt am direkten Objekt. Also ich sehe das an dem Holz, wo die Schraube rein muss.
Vorgestern war ich auf so ein Treffen von der Wohnungswirtschaft hier in Hamburg. Da waren, glaube ich, Vertreter von 40.000 Wohnungen hier in Hamburg da. Das waren dann halt alles irgendwie auch Gewerkschaften und gemeinnützig und was weiß ich. Den habe ich halt das ganze Thema Visualisierung von Mobilien gezeigt. Und selber für die ist das jetzt kein Thema, weil das eher das High-End-Segment ist. Aber was die Transferleistung, die die jetzt endlich gemacht haben. Ey, ich könnte ja sehen, welche Kabel durch die Wände gehen. Oder welche Rohre da fließen. Oder wie das ganze Gebäude dann aufgebaut ist. Einfach nur die Struktur. Also die wurden dann direkt auch kreativ, aber das waren dann alles so Lösungen, die Richtung Augmented Reality gehen.
Ja, ich habe ja im letzten Podcast schon mal gesagt, es gibt diese Continuum, ja, und da haben wir VR an der einen Seite, reale Welt an der anderen. Genau. AR ist halt irgendwo dazwischen und hat einfach deutlich mehr Anwendungsfälle an dieser Stelle. Ja. Und es ist eben oft wichtig, dass ich einen Bezug zur Realität noch habe und auch die realen Informationen sehe und sie eher durch digitale Informationen anreichere, als umgekehrt, wo ich auf einmal vollständig nur noch alles virtuell sehe und vollständig von der realen Welt abgeschnitten bin.
Was glaubst du ist so das Verrückteste, wo wir jetzt sagen, ja, das wird es nie geben, wo du sagst, ja genau,
das wo kommt. Wo du drauf wetten müsstest, dass das kommt.
Oder wo du sagst, ich zweifle noch an dem oder das geht eigentlich nicht, aber das wird auch kommen.
Ja, also die Frage ist halt tatsächlich quasi, wie sehr wird sich das ausbreiten, diese Technologie? Also ich glaube, das ist eine echt spannende Fragestellung. Ja? Also ist das sowas wie... ich sag mal sowas wie Segways, ja, ist das irgendwie cool, ja, und haben das so ein paar Leute irgendwie und alle denken auch, das ist irgendwie cool, aber es hat
aber ich ist überhaupt nicht.
Und es hat auch irgendwie nicht so einen mega Impact auf uns als Gesellschaft, ja, oder wird VR und AR eher sowas sein wie Smartphone oder Internet,
genau.
Also wo man denkt, das ist jetzt echt eine Revolution und das verändert alles, ja, wenn ich mir anschaue, wie das Internet sozusagen verändert hat, wie wir kommunizieren, wie wir uns Wissen irgendwie aneignen, wie wir uns informieren, wie wir miteinander kommunizieren, das war einfach ein völliger Wechsel in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft irgendwie funktioniert.
Genau.
Und da ist schon die Frage, hat VR und AR so ein Potenzial, das zu machen?
Glaubst du das?
Ich glaube ja. Also ich glaube, die aktuelle Technologie hat das nicht. Ja, ich glaube, wir sind nicht bereit, uns solche Displays aufzusetzen. Ja, und das wird noch dauern. Aber ich bin sehr sicher, wenn wir in der Lage sind, eine Kontaktlinse einfach reinzusetzen, ja, die ich einfach vollkommen komfortabel trage, und das mache ich sofort, wenn ich neu geboren bin, kriege ich so eine Kontaktlinse einfach drauf. Ja, und habe dann die Möglichkeit, mir Informationen zu holen, wie ich sie jetzt übers Internet machen würde,
das Mama, in
Kommunikation zu treten. Ja. Da bin ich sehr sicher, dass die Leute bereit sind, das zu machen. Aber das wird halt noch dauern. Ja, das ist sozusagen nicht was in den nächsten 10, 15 Jahren passiert, aber dann sind wir eigentlich so weit technologisch, dass das möglich ist. Und das Spannende ist, das wird ja schon gemacht. Also wir haben schon digitale Kontaktlinsen an der University in Washington, macht das ein Kollege, wo ich digitale Informationen anzeigen kann. Und er hat so eine Kontaktlinse einem Hasen, ja, mehreren Hasen in die Augen gesetzt, die dann quasi für 20 Minuten lang diese virtuelle Information quasi gesehen hat.
Film geschoben.
Ja. Also dem Hasen sozusagen ist nichts passiert, nachweislich, er ist gesund, aber es hat auch keinen den Hasen gefragt, ob es eine gute Idee ist,
ja,
das zu machen. Aber das wird gemacht, ja, und man kann relativ einfach irgendwie sich vorstellen, wenn Technologie sich exponentiell entwickelt, wie lange es denn dauert, bis so eine Datenbrille dann für uns, also als Kontaktlinse einfach
vorhanden ist. Aber sieht man das? Also ich stelle mir vor, ich habe jetzt hier... Also sieht man dann so eine Schrift auf meinem Auge oder ist das unsichtbar?
Das wird kaum zu sehen sein. Also okay. Die Google Glass hat ja sozusagen auch als Datenbrille da leicht was hinprojiziert. Da konnte man so leicht sehen, dass da irgendwas auffunkt. Aber so richtig hundertprozentig war man sich auch nicht immer sicher. Ja? Und ich glaube, gerade bei so Kontaktlinsen, die Information ist dann einfach so klein dargestellt, dass es für mich sehr, sehr schwer sein wird zu sehen, ob du jetzt wirklich gerade digitale Informationen siehst oder nicht.
Das ist auch strange.
Ich glaube, es ist dann eher eine... gesellschaftliche Fragestellung auch, wollen wir das akzeptieren? Also will ich, dass ich gerade nicht weiß, ob du überhaupt mich anschaust oder dir gerade einen Film anguckst, ja? Oder du vielleicht ja, mein Facebook-Profil parallel irgendwie anguckst. Ja? Oder
genau, irgendwelche Bilder so
ja, genau.
Von Max Kruse.
Das ist ja schon richtig ein Schritt Richtung Bionik. Ne? Also da denke ich gerade an den 6 Millionen Dollar.
Was ist Bionik
Dollar,
so?
Also verschmilzt Technologie
mit der Biologie.
Mit
okay.
den Menschen.
Okay, also, ja. Mhm. Nur kurz für mich erklärt.
Genau, der 6 Millionen Dollar Mann. Genau. Da gibt es auch echt, also zu dem Bereich auch echt coole Entwicklungen, die eben genau sowas für Menschen machen, aus sozusagen aus gerade in den USA ist das für Leute, die eben aus dem Krieg zurückkommen und den Beine amputiert werden oder amputiert werden mussten, das eben zu setzen durch mechanische Geräte. Und da habe ich einen Vortrag gesehen, ich habe den Namen leider gerade nicht parat, aber er sagt, er wäre noch im Moment eher so der 600.000 Dollar Mann mit den Geräten, die er halt drin hat.
Das ja. Ding ist, die Jungs, die laufen schneller teilweise mit den Dingern, also Sprinter sind mit Prothesen inzwischen schneller als Leute, die gesunde Gliedmaßen haben.
Ein Kumpel von mir hat mir gestern seine Bachelorarbeit gezeigt, die recht gut bewertet wurde, und der ist der Frage nachgegangen, wann werden Leute gesunde Körperteile wegnehmen,
sich bewusst abnehmen zu lassen,
um
optimieren,
ja, um den Körper optimieren. Der Leistungs... Stell dir vor, du denkst, ich mag gern sprinten, nur wenn ich Prothesen habe, bin ich schneller. Nehme ich mir dann die Beine ab? Das ist die Frage. Wo ich dachte, das ist so eine bescheuerte Bachelorarbeit. Da meinte er, nein, das ist nicht bescheuert, meinte er, das wird es geben. Also es fängt an mit Leuten, die keine Beine haben.
Klar.
Ja, und ja, dann ist irgendwann die Frage, welchen Wettbewerbsvorteil hast du in einer Leistungsgesellschaft?
Das, glaube ich, nennt man in der Wirtschaft Opportunitätskosten.
Ja.
Ja. Das ist natürlich aus jetziger Perspektive wieder völlig gruselig, ja. Aber einfach mal weitergesponnen, 15, ja, 20, 30 ja, Jahre, dann ist das halt eine
Realität. Wir nehmen Drogen, wir nehmen alles, um uns zu pushen.
Irgendwie. Die Leute implementieren sich ja heute schon Sachen. Ja? Also Chips hatten wir ja, vorher schon, was weiß ich. Es gibt ja schon alle möglichen Sachen, die man sich irgendwie implantieren kann oder aufspritzen, ja, künstlich den ja, Körper optimieren, wie auch immer. Aber wenn man natürlich leistungsfähiger, also wesentlich leistungsfähiger ist, oder vielleicht einfach auch das, die Abnahme so eines Beines das Leben um 5 Jahre nachweislich verlängert.
Klar, ja, ja.
Das überlegt man sich da nochmal, ne?
Das ist ganz strange, oder? Weil ich meine, da fließt ja dann eine Welt zusammen, die man eigentlich nicht will. Also.
Ja, ja, also das ist genau das, was man irgendwie aus der Science-Fiction-Literatur oder aus Cinematografie irgendwie als genau diese grusel-dystopischen Szenarien einfach kennt. Aber.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine oder andere gerade auch cool findet.
Also yes, man endlich, hoffentlich erlebe ich das noch. Ne?
Wie werde ich mein Bein los? Was gibt es denn da für Alternativen?
Das knackt so.
So als letztes Thema nochmal, das Thema so Konferenzen. Ja? Also es gibt ja viele Firmen, die inzwischen global tätig sind. Ja? Die sitzen dann in Kanada und in Singapur und wie auch immer. Also man kann sich ja unglaublich viel Hotels und Reisekosten und so weiter und so fort sparen, indem man die einfach in einen virtuellen Holodeck-Konferenzraum sperrt, zusammen parallel, wie Facebook das ja macht, zeitgleich in einen virtuellen Raum. Wie weit ist da die Forschung, beziehungsweise was wird da schon gemacht?
Ja, also das funktioniert da schon mal und das wird auch schon gemacht. Ja, das ist schon auch, ich will nicht sagen kalter Kaffee, aber das ist sozusagen, mit Second Life fing das irgendwann mal an. Ja? Also wir haben tatsächlich, das fand ich ganz spannend, für diese Konferenz, also eine wissenschaftliche Konferenz, die wir organisieren, haben wir irgendwann mal beschlossen, wir machen das nicht mehr face-to-face und fliegen halt nicht hin, ja? Weil wir sind die VR-Community, wer außer uns soll das irgendwie machen? Wir haben dann tatsächlich mal so ein Treffen in Second Life gemacht. Ja, das heißt, man hatte dann sein Avatar, musste dann da durchlaufen, wir haben dann so ein Kolosseum gehabt und da haben wir dann die wissenschaftlichen Arbeiten da diskutiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das schon echt beeindruckend. Ja? Also ich hatte wirklich dieses Gefühl, da sitzt doch dieser Forscher aus den USA tatsächlich rechts neben mir. Ja? Oder da ist doch die asiatische Kollegin, die sitzt da vorne links, oder der Avatar ist gerade eingeschlafen, ja? Das heißt, die hat jetzt lange am Rechner nicht mehr was gemacht. Also das wird sehr, sehr schnell passieren. Facebook baut ja genau im Moment auch sowas. Und das ist auch natürlich total sinnvoll. Ja? Also wenn ich überlege, wie viel Zeit ich spare, dass ich nicht vorher zum Flughafen muss, dahin fliegen muss, mein CO2-Ausstoß gar nicht sozusagen angesprochen, dann muss ich noch ein Hotel irgendwie haben, habe einen Jetlag irgendwie damit. Und das müssen jetzt irgendwie hunderte Leute machen weltweit. Das ist einfach völlig absurd. Ja?
Und das geht Familien aber, leiden, keine Ahnung. Ja,
aber trotzdem, das ist halt der Punkt. Es ist aber, wir machen das trotzdem, weil es so wichtig ist, dass wir trotzdem das Gefühl haben, wir sind in einem Raum, ja, und können hier miteinander kommunizieren. Ich könnte ja jetzt einfach da anrufen oder wir können das per Skype machen. Ja? Aber trotzdem sind wir bereit, das zu machen für dieses Gefühl, wir sind in einem Raum und können ja anders miteinander kommunizieren. Und das kann natürlich genau VR leisten.
Als abschließende Frage noch, wir hatten ganz oft das Thema auch in den vergangenen Podcasts, dass man ja auch Leute, die jetzt, was weiß ich, Sozialhilfe beziehen, auch mit VR ein Stück weit ruhig stellen könnte. Mhm. Also dass man, ne, also wie hat Erik das gesagt, man könnte die in so eine Art Container reintun, ja, und den mit Magensonde kriegen die dann und hinten wird abgepumpt. Und dann kriegen die eine Brille auf und könnten sich praktisch in der schönen neuen Welt wiederfinden. Also ein bisschen Matrix-mäßig.
Ja, ja, ja. Mhm.
Siehst du da eine Gefahr, dass sowas auf uns zukommt?
Ich glaube, das sind natürlich so typische Gefahren, die eben immer wieder aufgeführt werden oder Risiken, die passieren können. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein unrealistisches Szenario. Das ist tatsächlich was, wir Menschen haben ein inhärentes Interesse an Kommunikation, an Sozial, an Gesellschaft. Und sowas quasi wegzunehmen über Technologie ist sicherlich was, was in Einzelfällen passieren kann und schon längst passiert. Also wir haben Internetabhängige, wir haben Spielabhängige, das ist sozusagen eine Suchtgefahr genauso hoch und das haben wir in VR auch. Ja, das kann sozusagen die gleiche Gefahr sein für einzelne Benutzer, aber nicht sozusagen als Gefahr für unsere gesamte Gesellschaft, die auf einmal für sich entscheidet, ich gehe jetzt nicht mehr auf die Straße, will nicht mehr mit meinen Freunden zusammenhängen, sondern mache das nur noch virtuell. Also ich sehe eher das Positive und die Möglichkeit, über VR zum Beispiel wieder in soziale Kontakte zu kommen, die vorher halt einfach sehr, sehr schwierig waren oder nicht möglich waren, weil die Distanz zu groß war oder warum auch immer. Ja? Und ich sehe auch das Potenzial von Inklusion, dass ich sowas wie meine Oma, die jetzt nicht mit mir irgendwie, wenn ich nach Hawaii fliege, sich das anschauen kann, auf einmal trotzdem virtuell mitkommen kann und das mit mir teilen kann. Also ich sehe ganz klar eher die positiven Faktoren dieser Technologie.
Krass. Schönes Schlusswort.
Da kommt eine Menge auf uns zu. Ich freue mich.
Ja, spannend.
Ja, alle freuen uns. Frank, danke, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, uns auch.
Allen hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, euch auch und wir hoffen euch auch. Und bis zum nächsten Podcast. Frank.
Ciao, ciao.